So, guten Morgen nochmal, auch von meiner Seite. Genau, wir haben jetzt Psalm Teil 2. Und ja, es werden wahrscheinlich drei Teile, aber den dritten Teil machen wir. Ja, aber es glaube unrealistisch, das schaffen zu wollen. Der ist sehr inhaltsreich und ich denke, ich habe noch gar nicht die ganze Tiefe ausgeschöpft. Ich glaube, da könnte man unglaublich viel drüber sagen. Aber das machen wir irgendwann im Mai. Nächste Woche werden wir uns dann auf Ostern konzentrieren, auf die Auferstehung. Das ist ja auch ein ganz tolles Fest, was wir Christen da feiern. Genau. Wir können doch mal ganz kurz durchflippen. Der Kontext, ne, das war der, dass wahrscheinlich Psalm 90 bis 92 zusammengeschrieben worden ist. Und Psalm 90 wird dann angekündigt, dass Mose der Autor ist. Man könnte davon ausgehen, dass Mose vielleicht dann auch 91 geschrieben hat, ist natürlich wissenschaftlich nicht ganz abgedeckt. Da gibt es verschiedene Ansichten und Meinungen. Aber es gibt wirklich sehr viel Ähnlichkeit mit Psalm 90. Deswegen könnte das möglich sein. Das sagen auch die jüdische Gelehrte teilweise. Genau. Und dann hatten wir ja, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, ja, da prallt einiges von dir ab. Da rasseln nicht alle Probleme des Lebens auf dich ein, wenn du beim Herrn bist. Das ist ein schönes Bild, finde ich. Und dann eben auch jetzt, der Herr ist meine Burg, ja, dieses erste Bekenntnis zu Gott, ja, er ist meine Burg, er beschützt mich, er bewahrt mich. Was auch eine ganz tolle Aussage ist. Dieses Vertrauen kommt eben aus der Gotteserkenntnis, aus dem, dass ich Gott suche, in seiner Nähe bin, unter seinem Schirm bin. Genau, und dann errettet er dich von der Schlinge des Vogelstellers und von ja, vielen Fallen, die uns auch vielleicht der Feind stellt. Und das hat ja jetzt hier Friederike ganz toll gerade erzählt, ne? Wie so eine Henne ihre Küken beschützt, so möchte Gott uns unter seine Fittiche nehmen, wenn wir ihn lassen. Ja, ganz wunderschönes Bild. Genau, und dann geht es so weit, dass du dich selbst vor dem Schrecken der Nacht nicht fürchten musst, weil du Gott vertraust. Ja, das ist echt eine ganz tolle Aussage und da sollen wir immer wieder hinkommen, uns nicht zu fürchten. Ja, und auch nicht vor der Pest, ja, die im Mittelalter Millionen von Menschen dahingerafft hat. Genau. Jetzt muss ich gerade überlegen, wo wir sind. Genau, den haben wir noch gemacht. 1.000 fallen sogar an unsere Seite, 10.000 zu unserer Rechten, uns wird es nicht erreichen. Ja. Es geht nicht darum, dass wir überhaupt keine Angriffe haben, aber es geht darum, dass wir Schutz haben, dass wir unseren Weg einfach laufen können. So wie der Luther und viele Vorbilder, die uns da vorangegangen sind, der Luther hatte zwei Kinder verloren und trotzdem ist er an seine Berufung dran geblieben und Gott hat ihn bewahrt durch all die schwierige Zeit hindurch auch. Und so wird er auch uns bewahren. So, und bei dem Vers machen wir jetzt weiter. Ja, genau. Ich lese dir mal vor. Ja, mit eigenen Augen wirst du es sehen und zuschauen, wie dem Gottlosen vergolten wird. Das ist im Prinzip eine visionäre Sicht über deine Feinde, dass die besiegt sind. Ja, was auch immer deine Feinde sind, ja, Probleme und so weiter. Und ich habe gedacht, da kann man auch mal ein paar Beispiele rausfinden. Zum Beispiel gerade bei Mose, ja. Mose hat ja die 12 Kundschafter losgeschickt, die sollten das verheißene Land auskundschaften. Jetzt waren da aber Riesen im verheißenen Land, ja. Von den 12 Kundschaftern kamen 10 zurück und haben gesagt, oh, wie schrecklich. Da sind Riesen im Land, dieses Land ist uneinnehmbar. Ja, wir haben Angst, sozusagen. Aber Josua und Kaleb, die zwei, die haben gesagt, nein, das Land ist wunderbar, ja, mit Gottes Hilfe können wir das einnehmen. Die haben so eine visionäre Sicht vermittelt dem Volk, ja, was geängstigt war. Und wenn wir dann anschauen, was die göttliche Reaktion war, Gott hat gesagt, hat sie gelobt, ja, Josua und Kaleb, ja, sie haben eine visionäre Sicht gehabt, dass nämlich mit Gott alles möglich ist. Und wenn Gott uns einen Auftrag gibt, ja, können wir trotz Probleme und Anfechtungen, können wir diesen Auftrag auch erledigen und wir können ins verheißene Land kommen. Und Glaube wird belohnt. Gott liebt es, wenn wir einfach eine Sicht von Gott haben, von einem Gott, dem alles möglich ist, von einem großen Gott. Ja, und vielleicht ist es manchmal so, ja, du hast vielleicht bloß einen kleinen Glauben, aber dann hab einen Glauben, einen kleinen Glauben an einen großen Gott. Ja, weil Gott ist alles möglich. Und wer glaubt, Ja, wer Gott was zutraut, der wird von Gott belohnt. Das sagt die Bibel an mehreren Stellen. Das kannst du in Hebräer 11 zum Beispiel lesen. Und wir sehen das auch bei Josua und Kaleb, ja. Kaleb ist ins verheißene Land gekommen, alle anderen ja nicht. Die sind dann erstmal 40 Jahre durch die Wüste. Und Josua auch. Und er wurde ja sogar der Nachfolger von Mose, ja. Ein ganz entscheidender Mann in der Geschichte Israels. Ja, und Mose war so wie wir auch nicht im verheißenen Land. Da waren noch viele Kämpfe vor ihm und trotzdem, ja, hat Gott erwartet, eine visionäre Sicht zu haben, dass Gott eben durchhilft. Ja, und dann der zweite Teil des Verses, ja. Die Vergeltung an den Gottlosen, das ist natürlich jetzt wirklich ein bisschen alttestamentlich. Ich sage mal, seit Jesus gekommen ist, Jesus liebt alle Menschen, ja. Also wir dürfen keine Vergeltung uns wünschen für unsere Feinde, sondern wir sollen die Feinde lieben, das Gegenteil tun, ja. Feurige Kohlen auf das Haupt der Feinde sammeln, indem wir sie lieben. Da ist es natürlich wichtig, dass wir vergeben. Aber Gott wird der Richter bleiben und ich sag mal, wir richten nicht, aber Gott wird natürlich am Tag des Gerichtes, am letzten Tag Gerechtigkeit sprechen. Es wird eine Gerechtigkeit geben. Es wird natürlich nicht jeder, Gott wird nicht allem, jedem alles durchlassen, weil er ans Kreuz gegangen ist, sondern es braucht ja immer auch eine gewisse Buße, eine Lebensveränderung. Aber das ist dann eben Gottes Sache im Himmel, dafür Vergeltung zu sorgen oder für eine gewisse Gerechtigkeit, einen Ausgleich auch. Ja, dann kommen wir zur nächsten Folie. Denn du hast gesagt, der Herr ist meine Zuflucht. Du hast den Höchsten zu deiner Wohnung gesetzt. Da seht ihr, wie in Vers 2, das ist das zweite Bekenntnis, du hast gesagt, ja. Dieses wir sagen etwas, ja, wir sprechen ein Vertrauensbekenntnis aus, ja, das hat eine unglaublich große Wirkung, weil wir werden nachher sehen, in Vers 10 beginnt es mit so, deshalb könnte man auch sagen, ja. Also wenn du zu einem Vertrauensbekenntnis kommst über deine Probleme, dann wird Gott sich da einfach auch ganz besonders zu seinen Verheißungen stellen. Aber es hat wirklich auch eine Handlung, ja. Es hat, Gott erwartet eine Aktion von uns, ja, dass wenn Probleme kommen, ja, geht's uns ja auch manchmal so, wenn Gott dann unsere Gebete vielleicht eben nicht so schnell erhört, wie wir uns das gerne wünschen würden, ja. Dann kommt manchmal auch ein bisschen so eine negative Stimmung auf und ja, Gott kümmert sich nicht um uns, könnte man dann vielleicht meinen, ja. Das genau ist wahrscheinlich diesem Beter passiert, ja, dass er eben die Gebetserhörung nicht so schnell bekommen hat, weil wenn wir in Vers 15 später schauen, sehen wir, da ist immer noch die Not da, ja. Trotz der Not ist Gott da, sagt er, ja. Also dieser ganze Psalm 91 ist jetzt nicht das Wellnesspaket schlechthin, sondern das ist ein Psalm, wo der Psalmist durch viele Probleme hindurchgeht, Gott anruft, um Vertrauen ringt, Vertrauensbekenntnisse spricht. Und wo er in die Not hinein, ja, in die Schwierigkeit hinein, vielleicht auch in die depressiven Gefühle hinein, die man manchmal auch haben kann im Alltag, ja, da Gottes Wahrheit eben hineinzusprechen, ja. Das ist ja auch das, was der Epheserbrief sagt, ja. Den Gürtel der Wahrheit anziehen, ja. Da positive Worte aussprechen gegen meine Gefühle. Manchmal ist es schwer am Anfang, aber wenn wir in die Gegenwart Gottes kommen, in die Nähe Gottes kommen, kommt göttliche Offenbarung, kommt göttliche Hilfe. Und da können wir dann zu diesem Vertrauensbekenntnis kommen, in kleinen Schritten. Genau, und wenn du Frust hast, wir können allen Frust bei Gott ablegen, wir können ihn anklagen, ist alles kein Problem. Das siehst du in Psalm 90, den davorgehenden Psalm, dass da auch viel Klage drin ist. Ja, Gott hält es aus, ist gar kein Problem. Das versteht er. Gott versteht uns in allen unseren Problemen und Schwierigkeiten. Das ist das Schöne, ja. Weil er Jesus gesandt hat, weil Jesus hat das auch ganz viel Probleme aushalten müssen hier auf der Erde. Aber wir sollten irgendwann zu diesem Vertrauensbekenntnis eben durchbrechen. Manchmal braucht es Zeit, aber es ist gut, wenn wir da einfach auch dranbleiben. Und manchmal ist gut, wenn wir Probleme haben, nicht gleich jemanden anzurufen, sondern erstmal zu Gott zu gehen, erstmal Zeit mit Gott zu finden, erstmal zur Ruhe zu kommen. Weil manchmal ist es gut, einen Rat zu bekommen von jemand anderes. Manchmal ist auch gut, erstmal bei Gott ruhig zu werden und wieder einen klaren Kopf zu bekommen. Genau, dann kommen wir schon zu dem nächsten Vers. So wird dir kein Unglück widerfahren und keine Plage wird sich deinem Zelt nahen. Ja, wenn man das jetzt wortwörtlich nimmt, ja, dass uns keine Plage begegnet, dann müsst du aber eigentlich, glaube ich, schon im Himmel sein. Aber dennoch möchte ich euch mal ein Beispiel sagen, das kann dir schon wortwörtlich auch passieren, ja. Ich weiß nicht, ob ihr Smith Wigglesworth kennt. Das war vor 100 Jahren ein Erweckungsprediger in England. Und das war ein Charismatiker, also ein Pfingstler. Er hat wirklich viele Zeichen und Wunder erlebt, dieser Mann. Es gab auch wirkliche Aufbrüche durch ihn. Und es war seine Berufung, einfach in Gegenden zu gehen, in Krankenhäuser oder wo der überall war, wo ganz schwer kranke Menschen waren. Und die Gefahr war damals, wenn du da hingegangen bist zu diesen ganz schwer Kranken, dass du dich selber ansteckst, selber krank wirst und dann kannst du deine Berufung nicht mehr weiter ausführen, ja. Der ist aber da reingegangen, hat den Menschen die Hände aufgelegt, war mit denen zusammen. Und alle haben sich gewundert, der Mann ist nicht krank geworden, ja. Und dann hat man irgendwann mal gedacht, jetzt guck mal deine Hände unter dem Mikroskop an, wenn du die alle da so anfasst und mit denen zusammen bist, mit den Kranken. Und dann haben die seine Hand angeschaut und die Bakterien haben sie gesehen, die sterben auf seiner Hand, ja. Das ist ein übernatürliches Phänomen gewesen, ja. Keine Plage wird sich deinem Zelt nahen. Da war das wirklich wortwörtlich. Es ist ihm passiert. Ja. Es ist ihm passiert. Warum? Weil er eine Berufung hatte, diesen Leuten wirklich zu dienen, ja. Und deswegen hat Gott ihn da bewahrt, ja. So wie er uns in vielen Situationen bewahrt, wo wir es vielleicht gar nicht merken. Ja, genau. Aber wenn gar keine Plage mehr zu uns kommen würde, ich würde sagen, dann können wir auch nicht mehr viel lernen, ja. Weil Glauben zu lernen, dazu musst du eigentlich Herausforderungen haben, ja. Wenn alles ganz toll ist und du hast keine Plage mehr, gar keine Krankheit mehr, dann wird auch keine Reife mehr kommen, ja. Dann kannst du nicht reifen in Gott und Gott möchte, dass wir hier auf der Erde reifen. Im Himmel, dann ist das total durchgebrochen, dann haben wir damit nichts mehr zu tun mit Krankheiten und Schwierigkeiten. Ich denke, dann haben wir eine ganz andere Situation. Aber hier auf der Erde sollen wir eben reifen und auch was lernen. Und wisst ihr, auch Jesus hat Probleme gehabt, ja. Er hat eine Berufung gehabt, ans Kreuz zu gehen und auf seinem Weg waren gefährliche Situationen, ja. Die Pharisäer haben diskutiert, dass er umgebracht werden sollte. Er sollte sterben, ja. Zweimal wollten sie ihn steinigen, aber es ist nicht gelungen. Sie konnten ihn nicht töten, ja. Weil es war nicht, seine Zeit war nicht gekommen. Das hat er immer wieder gesagt, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Ich habe noch eine Berufung zu erfüllen und deswegen hat er der Schutz erlebt, ja. Genauso, sie wollten ihn mal den Abhang runterstürzen, ja. Überleg das, dass meine ganze Horde von Menschen will dich einen Abhang runterstürzen. Also das ist, da muss was Übernatürliches geschehen von Gott her, dass das nicht passiert dann in dem Moment, ja. Weil die Pharisäer waren stinksauer auf Jesus, ja. Und er hat innerlich Autorität genommen, ja. Er hat gewusst, wer er ist. Er hat gewusst, Jesus ist an seiner Seite, ja. Vielleicht hat er Psalm 91 sogar im Sinn gehabt, ja, dass ihm keine Plage geschehen wird, dass er da jetzt nicht runtergestürzt werden kann, weil seine Stunde ist noch nicht da. Und Gott hat ihn bewahrt, er ist weitergegangen und es ist ihm nichts passiert. Und so muss man das irgendwo auch verstehen, dass wir Bewahrung haben, um in unserer Berufung eben auch wandeln zu können. Aber natürlich kannst du auch für eine wortwörtliche Erfüllung beten, ja. Gott tut da auch immer wieder Wunder. Genau, und der nächste Vers. Denn er wird seinen Engeln über dir befehlen, dich zu bewahren auf allen deinen Wegen. Also da habe ich gedacht, das ist doch krass, ne? Wir haben Dienstpersonal, wer hat das schon, ja? Engel, die da sind um uns rum. Wow. Ja, das haben natürlich nur königliche Kinder, ja. Und das seid ihr alle, ja. Königliche Kinder, ein Kind des Höchsten. Ja, natürlich bringt dieses Dienstpersonal dir nicht das Frühstück ans Bett, ja. Das muss vielleicht dein Partner machen oder das Hotelpersonal, wenn du das möchtest. Aber diese Engel können dich bewahren und beschützen, ja, was dein Partner nicht unbedingt kann, ja. Zumindest nicht in diesem Ausmaß. Und ich habe euch mal eine nette Story. Meine Freundin, die ist mit ihrem Auto unterwegs gewesen und die war auch tiefgläubig. Und da war aber massives Glatteis auf der Straße plötzlich, ja, so ein Blitzeis, da kannst du eigentlich fast nichts mehr machen. Aber das Krasse an der Sache war, sie hat dann schon gemerkt, sie wollte bremsen, sie konnte das Auto auch nicht mehr, hat das Auto nicht mehr beherrscht, ja, das hat geschlingert und sie raste auf die Leitplanke zu, ja. Und das bedeutet natürlich finanziell großen Schaden und die Versicherungssumme steigt dann womöglich ins Unendliche. Und sie hat gebetet, ja. Und wisst ihr, was dann passiert ist? Das fand ich echt krass. Und das hat sie mir aus erster Hand erzählt, war eine gute Freundin von mir. Plötzlich ist sie in den Gurt reingeschmissen worden, weil das Auto plötzlich abrupt zum Stehen kam, ja. Und sie ist nicht auf die Leitplanke gefahren und sie ist auch gegen nichts gefahren. Da müssen Engel, es kann nicht anders, sie kann es sich nicht anders erklären, müssen Engel da gewesen sein, die sie wirklich das Auto gestoppt haben. Sie ist in den Gurt rein und es ist nichts passiert, ja. Und das war ein Wunder und da habe ich gedacht, wow, ja. Also man kann Engel auch immer mal wieder erleben in Aktion. Sie sind da, auch wenn wir sie nicht sehen. Da war mal der Elisa, der hatte einen Diener, ja. Die Geschichte kennt ihr bestimmt auch. Und der Diener ist morgens aufgewacht und um ihn rum waren lauter Kriegsmänner, ja, die das Land einnehmen wollten. Und er hatte wirklich Angst, ja. Und dann hat Elisa hat für ihn gebetet: Gott, öffne doch meinem Diener jetzt mal die Augen, dass er in die unsichtbare Welt hineinschauen kann. Und Gott hat ihm die Augen geöffnet und ich denke, ihr kennt die Geschichte. Und Elisa hat, der Diener hat erkannt, dass ganz viele Engel um sie rumstanden. Also bergeweise Engel, ja. Die Bibel spricht von feurigen Pferden und Kriegswagen, die da waren, ja. Die er plötzlich sehen konnte. Und ihr seht auch dieses wunderbare Bild, wenn ihr da mal reinschaut. Ja, da ist ein großer Engel und da sind drumherum viele kleine Engel. Man sieht es nicht richtig, aber die haben Flügel, ja. Das sind halt so Engel, sollen das darstellen. Und die Bibel sagt auch, ja, es gibt wesentlich mehr Engel als irgendwelche dämonischen Wesen, ja. Gott ist also voll in Kontrolle, ja. Sein Herr ist wesentlich größer wie das des Feindes. Finde ich eine ganz, ganz ermutigende Geschichte. Genau. Dann kommen wir zum nächsten Vers. Auf den Händen werden sie dich tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Ich habe gedacht, mir ist das Wort aufgefallen, ja, tragen oder getragen werden, ja. Ich glaube, es ist in unserer heutigen Zeit irgendwie ein wichtiges Wort, ja, zu wissen, da ist irgendwo eine unsichtbare Macht, die uns hilft, ja, die uns trägt, ja. Natürlich ist es auch der Heilige Geist, aber es ist auch eine unsichtbare Welt, die uns hilft, unseren Weg zu gehen. Und getragen sein ist eigentlich was total Schönes, ja. Das Gegenteil von getrieben sein. Oft sind wir in unserem hektischen Alltag getrieben, ja. Probleme wollen uns treiben, ja. Viel Arbeit will uns treiben, ja. Vieles will uns treiben, ja, in unserer, sage ich mal, unruhigen Welt, ja. Unser vieles Instagram und unsere ganzen Programme und was wir alles haben, was uns auch ablenkt und uns Zeit raubt. Und ich glaube, wer vertraut, der kann entspannter leben. Wer weiß, Gott ist mit ihm, seine unsichtbare Welt ist mit ihm. Der kann sein Leben so ein bisschen loslassen in Gottes Hand. Und immer wenn Hektik aufkommt, wenn Getriebensein aufkommt, sich das bewusst machen, ich kann loslassen, ich kann mein Leben loslassen, weil Gott da ist. Das ist einfach ein schöner Gedanke, finde ich. Und wenn der Weg steinig ist, ja, dieses getragen werden, dass dein Fuß nicht an einen Stein stößt. Gott möchte nicht, dass wir uns an den Steinen stoßen. Da sind Steine auf dem Weg, ja, das impliziert ja auch dieser Vers, ja, sonst müsste es ja nicht getragen werden. Also der Weg könnte steinig sein, ja. Das ist so ein bisschen auch der Kontext da von dem Vers. Und dennoch sich bewusst zu machen, wir sollen uns eben nicht an den Steinen stoßen, ja, das machen wir immer wieder, ja. Aber dann sich dieses Bewusstsein immer wieder zu geben, nein, wir können in die Ruhe Gottes eingehen, weil Gott eben mit uns ist. Und wenn wir da auch ein bisschen in die Bibel schauen, ja, da gibt es natürlich auch viele Verse, wo einfach Engel da waren, ja, die Leute gestärkt haben, ja, wo sie kraftlos waren, zum Beispiel Jesus in der Wüste, ja. Er wurde gestärkt, ja, nachdem er 40 Tage nicht gegessen und nicht getrunken hat, kamen Engel, die ihm gedient haben, ja, die ihm neue Kraft geschenkt haben. Total stark. Oder Daniel in der Löwengrube, ja. Er selber sagt, da kam ein Engel, der dem Löwen den Rachen versperrt hat, ja. So dass Daniel nicht verschlungen werden konnte, ja. Und so sollen auch die Steine oder die Löwen dich nicht verschlingen. Das ist einfach die Probleme dich auch nicht verschlingen. Das ist einfach eine schöne Zusage. Und ich hatte auch mal eine Engelsbegegnung, eine einzige in meinem Leben. Da war bei mir eine Entscheidung stand an und ich habe eine negative Entscheidung getroffen in meinem Leben. Die habe ich auch nicht so richtig abgestimmt mit Gott, die habe ich einfach getroffen, ganz nüchtern und ohne, ich hatte schon ganz klaren Plan, was ich machen werde. Und da ist mir wirklich ein Engel begegnet. Es hat geklopft an der Tür, der kam kurz rein, der war sehr wortkarg. Der hat zu mir gesagt, möchtest du diesen Vertrag unterschreiben? Ich bringe dir das von Gott. Möchtest du Gottes Willen in diesem Bereich tun? Ja oder nein? Und dann war ich natürlich völlig perplex, ja. Und habe natürlich ja gesagt. Und ich habe irgendwie innerlich unterschrieben. Und dann hat er sich umgedreht, ist wieder gegangen und drehte sich noch einmal, bevor er aus der Tür rausging, um und wurf mir eine Kraft Gottes zu und hat gesagt, Gott will dir noch Kraft geben, ja. Kraft, dass du diesen Weg gehen kannst, den Gott möchte, dass du gehst. Und dann war das Erlebnis auch schon rum. Ich war völlig von den Socken und ich habe auch gespürt, wie Kraft in mich hineingekommen ist. Es war einfach ein übernatürliches Erlebnis. Und ich habe gedacht, ja, Gott begegnet immer wieder Menschen. Engel begegnen immer wieder Menschen, ja. Und auch wenn du ihn nicht persönlich begegnest, und das ist auch nicht mein alltägliches Erleben, auch wenn du ihm nicht persönlich begegnest, sind Engel, die sind genauso da für dich. Ich glaube, jeder hat einen. Genau. So, jetzt gucken wir auf die Uhr. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier einen Break und wir machen irgendwann, wie gesagt, im Mai weiter. Ich denke, das ist ein ganz spannender Psalm, ein sehr alltagstauglicher, super Psalm. Und jetzt singen wir noch ein Lied und ich würde vielleicht noch ein Gebet sprechen zu dem Psalm. Jesus, ich danke dir für diesen wunderbaren Psalm und ich danke dir, dass du uns die Woche drüber, dass du uns immer wieder daran erinnerst, wenn Probleme, wenn Schwierigkeiten auftauchen, wenn Steine in unserem Weg liegen, dass wir uns, selbst wenn wir uns gestoßen haben, dass wir immer wieder sofort zu dir kommen und erkennen, dass du derjenige bist, der uns über diese Steine hindrüber tragen möchte, dass du derjenige bist, der übernatürlich ist, dass du ein übernatürlicher Gott bist und dass du uns Sieg im Leben schenken möchtest. Durchtragende Kraft, egal in was für Steine in unserem Weg sind. Ich danke dir, dass dir nichts zu groß ist, Gott. Und ich danke dir, dass wir, selbst wenn wir einen kleinen Glauben haben, danke ich dir, dass du doch ein großer Gott bist, der Wunder getan hat, das ganze Alte Testament hindurch und der auch im Neuen Testament unglaublich viele Wunder getan hat. Und ich danke dir, dass du auch in unserem Leben immer wieder Wunder tust und uns neue Kraft schenkst und eine Vision schenkst, dass wir ins verheißene Land gehen und dass wir siegreich sind in unserem Leben bei all den Herausforderungen, die auch da sind. Amen.